ARD Sounds.
Bah, in welcher Phase deines Lebens hast du am meisten über dich gelernt?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass das Leben eh ein stetiger Prozess an Lernerfahrung ist. Ich würde mal sagen, in der Nachzeit nach Monroes. Direkt danach, unmittelbar danach.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Baha Kizil war Teil der Monroes.
Wir haben uns irgendwie spontan angefangen zu duzen, weil ich sie sofort ins Herz geschlossen habe, als sie jetzt hier, wir sind gerade im Hauptstadtstudio in Berlin, eingefahren ist und riecht wie Frühlingsfrische, personifizierte. Genau, also sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns jetzt wirklich in echt sehen können. Du wohnst hier in Berlin.
Ja.
Du, als wenn du mal zurückdenkst, als du 14 Jahre alt warst, hättest du damals gedacht, dass du mal mit der Band Monroes 6 Top-10-Hits landen wirst und eines Tages Musikerin in Berlin bist?
Sind das 6, ja? Ich weiß es gar nicht
mehr. Also das hat mir meine Recherche ergeben, ja?
Kann gut sein, ja. Nee, also mein Plan war es immer, Musik zu machen und mein Plan war es immer, auf der Bühne zu stehen. Wie groß sie dann werden, war nicht auf meiner Liste. Ich wusste es nicht. Ich wollte auch erst einen ganz anderen Weg einschlagen, zu einem Casting oder zu einem Castingformat zu gehen, war nicht wirklich mein Plan. Und ich wollte eigentlich ganz normal meine Schule beenden und danach Musik studieren. Und ja, alles ist etwas anders gekommen.
Ja, wie das Leben so spielt. Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist in Freiburg aufgewachsen. Mhm. Erzähl mal von deinem Elternhaus. Was war deinen Eltern wichtig?
Bei meinen Eltern ist natürlich vieles wichtig. Ihnen war, glaube ich, unsere Bildung wichtig, dass wir nie Probleme haben, irgendwie nicht integriert genug zu wirken tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Ding, was viele Migra-Familien haben, dass man immer das Gefühl hat, man möchte nicht hinterher sein oder irgendwo in der zweiten Reihe stehen, sondern man möchte dazugehören.
Das ist aber interessant. Was heißt integriert wirken? Auf was kommt es da an?
Ja, auf alles. Ich meine, ich wurde ja in der Schule schon von meiner Lehrerin irgendwie anders behandelt, weil ich einfach einen türkischen Namen habe, die dunklen Haare. Und ich glaube, da sind viele da draußen, die wahrscheinlich auch Migra-Wurzeln haben. Je dunkler man wird, desto schwieriger hat man es, glaube ich, immer, wenn man eben nicht schubladenmäßig dazu passt. Und das ist, glaube ich, vielen Familien wichtig. Zumindest meiner Familie war es immer wichtig. Vielleicht einfach, weil meine Mama auch hier als sehr junges Kind schon nach Deutschland gekommen ist und hier aufgewachsen ist und vieles nicht hatte, was sie gerne gehabt hätte und auf vieles verzichten musste und uns umso mehr geben wollte und nicht wollte, dass wir eben irgendwo in zweiter Reihe stehen oder anders behandelt werden.
Und du sagst, Bildung war wichtig. Auf was haben Sie da Schwerpunkte gelegt bei der Bildung?
Naja, auch da der Migra-Haushalt. Ich meine, meine Eltern sind Kinder von Gastarbeitern. Und auch da war es meinen Eltern sehr wichtig, eben Bildung zu haben. Das, was sie nicht hatten, nämlich zum Beispiel klassisch dieses Abitur, studieren gehen zu können. Mhm. Das war meinen Eltern immer sehr wichtig. Nicht, weil es ihnen wichtig war, was wir studiert haben, sondern einfach mehr zu haben als das, was sie hier hatten. Möglichkeiten.
Hätten die beide gern studiert, deine Eltern?
Bestimmt, ja. Also definitiv. Meine Mama ist sehr gern zur Schule gegangen, hat aber sehr früh schon die Schule beenden müssen, weil sie die Älteste von 5 war und auf ihre Geschwister aufpassen musste, während ihre Eltern gearbeitet haben. Und sie hat die Schule eigentlich nie wirklich beenden können. Für meinen Vater auch, ja, ist hergekommen, hat natürlich Deutsch gelernt und da waren andere Dinge wichtig, Geld verdienen, irgendwie die Familie unterstützen und es waren auch andere Zeiten als heute. Und studieren stand da natürlich nicht auf dem Plan, ja.
Eigentlich lustig, gell, wenn man heute auf Kinder guckt, also ich bin ja Mama. Und wenn ich dann an meine Tochter denke, die manchmal überhaupt keine Lust hat, dann auch an manchen Tagen in die Schule zu gehen, ist immer lustig dann zu sehen, dass jemand andere zu einer anderen Zeit wahnsinnig gern gegangen wären.
Ja, definitiv. Ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen auch, was man schon hat und was man halt dann in dem Moment doch gerne auch anderes hätte. Es ist ja immer so, die Haare sind mir gerade zu langweilig, weil es in meiner Naturhaarfarbe. Ich möchte gerne dahin, weil ich war noch nie im Ausland. Ich möchte gerne das und jenes erleben, weil ich habe das noch nicht erlebt und mein Nachbar hat es schon getan. Und ich glaube, das ist immer, man möchte immer das, was man nicht hat. Und ich glaube, das ist total normal, ja.
Ich weiß, deine Mama hat auch andere Aktivitäten oder Ausbildungen sehr eingefordert und hat Wert drauf gelegt, wie zum Beispiel eben Sprachen sprechen, tanzen, Sport machen. Hast du verstanden, warum ihr diese Sachen gerade so wichtig waren dann auch?
Ich habe es relativ früh verstanden, eben weil meiner Mama, glaube ich, so vieles vergönnt war als Kind und auch als heranwachsende Frau. Ja, die normalsten Dinge wie Schwimmen lernen, Fahrrad fahren, Sprachen lernen, eben die Schule zu beenden. Alles, was für uns eigentlich total normal und alltäglich erscheint.
Das konnte sie nicht.
Genau, konnte sie nicht. Und ich glaube, deswegen war es ihr auch immer so wichtig, dass wir all das haben, was sie eben nicht hatte. In Kinderjahren war es natürlich immer so eher, ja, ich will aber nicht und wieso muss ich und wieso soll ich jetzt irgendwie noch mal in Unterricht? Ich will eigentlich lieber zu Hause sein oder irgendwo auf dem Spielplatz mit meinen Freundinnen spielen. Aber ich habe es irgendwann verstanden, ja.
Mhm. Und was war besonders wichtig? War es das Tanzen?
Das Tanzen war meine erste Liebe, ja.
Also war auch deine Liebe dann?
Ja, definitiv. Also mit 4, ich war ja in einem Sportkindergarten, was wirklich unfassbar toll war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist wirklich cool gewesen, jeden Tag irgendwie Sport machen zu können, die unterschiedlich. Wir waren Rollschuhfahren, Schwimmen, also wir haben alles Mögliche gemacht, Turnen. Und dadurch bin ich halt sehr früh generell mit Bewegung in Berührung gekommen und mit 4 dann eben mit dem Tanzen und mit dem klassischen Ballett, dann auch natürlich automatisch mit der Musik. Ich habe irgendwann mal Jazz und Hip-Hop probiert, aber es war dann nicht so richtig meins und bin bei der Klassik geblieben, ja.
Wie lange hast du das gemacht mit dem Ballett?
Bis 17, also bis zu meinem 17. Lebensjahr.
Mit Spitzenschuhen?
Ja.
Boah.
Ja.
Da muss man echt am Ball bleiben.
Ja, definitiv, ja. Ja.
Aber du wirkst gar nicht so wie so ein Ballettmädchen, wenn du jetzt hier sitzt. Du wirkst irgendwie da viel freier, weil bei Ballettmädchen habe ich jetzt immer den strengen Dutt im Kopf und das ganz, ganz gerade stehen. Was hat dir denn am Ballett so gefallen oder gefällt dir nach wie vor?
Na, ich glaube, wenn man sich Bilder und Videos von mir anschaut, wie ich mit 17 war, dann war ich auch viel gerader. Und war auch viel
strenger, kontrollierter?
Nicht strenger, mehr kontrollierter, ja, denke ich schon. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja kein strenges Ballett erlebt. Also ich habe ja dieses Freizeitballett gelernt, was man einmal die Woche macht, vielleicht zweimal die Woche. Aber es war ja nie meine Intention, irgendwie Ballerina zu werden. Und ich glaube,
also nicht dieser Drill, den man sofort so Black Swan wieder filmt.
Genau,
wenn man
was ja auch wirklich also ein krasses Ding ist. Braucht eine unfassbare Disziplin, um das machen zu können. Aber ja.
Und das Singen, wann ging das los? Wann hast du gemerkt, das ist nicht nur ein Hobby, das soll mein Weg werden?
Mit 10. Ich habe mit 10 meine ersten Videoclips gesehen. Und dann war ich hin und weg.
Was für ein Videoclip war das?
Mariah Carey, Heartbreaker.
Oh, ja. Ja. Und ja. Das war die dann Role Model?
Ja, total. Also nicht sie per se als Frau oder sie als Sänger. Sie ist natürlich ein krasser Artist, definitiv. Darüber brauchen wir nicht streiten. Aber es war mehr so dieses Drumherum. Ich bin halt zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesem Visuellen, mit diesem Look, mit diesem, was machen die da? Sie tanzen, sie singen, sie performen und das sieht irgendwie krass aus. Ich habe mich natürlich auch in die Videografie verliebt, in das Cutting, in diese Inszenierung und das Ganze drumherum. Also dieses klassische Pop-Glamour-Ding, was man so halt kennt. Ja,
ja, was ja heute auch gar nicht mehr so gelebt wird. Wir sind ja mit diesen Videoclips groß geworden. Ja,
das hat mir sehr wehgetan.
Ja, voll. Das ist jetzt diese ganzen Videosender eigentlich nur noch im Fitnessstudio manchmal in so Orchideensendern gibt. Das ist, kann man heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe auch neulich so ein Video gesehen mit Justin Timberlake, wo dann lauter leicht bekleidete Mädchen drumherum getanzt sind. Dachte mir, das kann man heute eigentlich auch gar nicht mehr bringen. Wir hören jetzt deswegen völlig unverdächtig einen Song von dir als Solokünstlerin, Baha Kizil, Love Bullet.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Baha Kizil, wurde in der Öffentlichkeit erwachsen.
Und wir reisen jetzt gedanklich zurück, 20 Jahre vor unserer Zeit, 2006. Es ist unglaublich. Es war eine komplett andere Zeit. Ich habe mir nochmal dieses Jahr 2006 vor Augen geführt. Es gab noch kein Instagram, es gab kein TikTok. Und im Fernsehen, das noch unglaublich relevant war, gab es die Zeit der Castingshows. Und deine Band Monrose, die ist durch das Format Popstars entstanden. Ich habe mir das alles nochmal wirklich reingezogen. Das war so eine Melange aus Deutschland sucht den Superstar und irgendwie Big Brother. Das muss man sagen, weil ihr wart ja als Künstlerinnen zusammen in so einem Haus untergebracht. Ja. Ihr wurde da nicht nur gecastet, sondern auch gecoacht. Ihr habt tanzen und singen gelernt. Ja. Und immer war die Kamera dabei.
Ja.
Wie viele Wochen waren das? Wie hast du das erlebt?
Also ich erinnere mich, dass ich bei meinem ersten Casting in Stuttgart irgendwie Anfang März oder so gewesen sein muss. Und das Finale fand dann Februar 23. statt. Also über ein halbes Jahr. fand diese ganze Geschichte statt. Und
so lang?
Ja.
Boah.
Ja.
Ja.
Also klar, am Anfang gab es zwischendrin eine kleine Lücke, weil nach dem Casting mussten ja auch die anderen Städte noch gecastet werden. Und wir fanden dann zum ersten Mal in München am Hauptbahnhof zusammen. Und dann in Zirkus Krone und dann ging es weiter. Genau, ja, also wir wurden viel gefilmt, aber tatsächlich nicht wie bei Big Brother, weil da filmen die ja, glaube ich, 24 Stunden, wirklich die ganze Zeit. Und bei uns gab es dann wenigstens eine gewisse Nachtruhe. Aber die sind durchaus mal 4 oder 5 Uhr morgens auch ins Zimmer reingestürmt, ja.
Ja, wie krass. Du warst 18 damals, also 17.
Mit 18 bin ich dann in die Band quasi, ja.
Oh, da war es dann official. Ja. Okay, mit 17, das heißt, da ging das los und dann bist du dieses Monroe's Girl geworden.
Ja.
Zusammen mit Mandy Capristo, habe ich nochmal geguckt, und genau. Mit Senna, wie spricht man sie aus? Senna Gamour?
Genau, Senna Gamour und Mandy Capristo, ja.
Zur selben Zeit gab es auch groß, hatte Tokyo Hotel, Bill Kaulitz, ja. Die hatten wirklich ihre große Zeit, so lange ist das jetzt her. Wie war das für dich, dass du da so unter der Lupe beobachtet wurde und dass das so viele Menschen auch gesehen haben?
Naja, wie gesagt, es stand halt erst gar nicht auf meiner Liste, das zu machen oder diesen Weg zu gehen. Und irgendwie hatte ich auch am Anfang, bevor ich dann da reingegangen bin, auch ziemlich viel Angst, nicht Angst, aber einen krassen Respekt davor, weil meine Eltern haben gesagt, ja, sei vorsichtig, pass auf, was du sagst und wie du es sagst und dies und jenes. Und das war mir die ganze Zeit immer im Hinterkopf, weil ich natürlich jetzt auch nicht wie der Depp der Nation da irgendwie stehen wollte.
Ja.
Man weiß ja nicht, was kommt auf einen zu.
Ja, klar.
Nee, wie geht man da aus dieser Sache raus? Und naja, ist dann ganz gut gegangen. Also es ist gut gelaufen. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Ich habe generell sehr viel gelernt. Also diese gesamte lange Castingzeit war wie so eine Schule, die man durchlaufen hat. Von Interviewtraining bis hin zu natürlich Tanz, Performance-Coaching, Vocal-Coaching in gewissem Maße nur. Aber halt generell so dieses, was macht das mit einem präsent zu sein in der Öffentlichkeit, auch wenn wir natürlich nicht wussten, was in der Außenwelt passiert ist, weil wir ja natürlich damals noch nicht so dieses Internet und Co. hatten wie heute. Mhm. Es war nicht so transparent. Das heißt, wir haben nicht so richtig gecheckt, was alles drumherum passiert. Die ersten Male, wo wir uns dann abends aus dem Haus geschlichen haben und dann irgendwie im Crowns Club in München irgendwie feiern gegangen sind, da haben wir es dann gecheckt.
Das weil die Leute auf euch zugekommen
sind? Ja, klar. Ja, weil es lief ja dann parallel irgendwie schon an. Während wir ja quasi uns schon aufs Finale oder so vorbereitet haben oder auf die Aufnahme. Wir waren ja relativ lange in München in Unterföhring einquartiert, weil wir dort ja auch das ganze Album aufgenommen haben, zu sechst damals, weil man ja nicht wusste, welche drei kommen in die Band. Und in der Zeit haben wir natürlich auch ein bisschen gelebt, ja.
Ja, Gott sei Dank, dass es möglich war.
Ja.
Und wann hast du gemerkt, das ist wichtig, das ist relevant? Was haben die Leute zu dir gesagt?
Es war verrückt. Ich glaube, das erste Mal so, wenn man irgendwie so einfache Dinge wie im DM irgendwie einkaufen gegangen ist und die Leute auf einen zugerannt sind und dann irgendwie ein Foto machen wollten. Nee, Fotos gab es gar nicht.
Ja.
Autogramme oder so Sachen. Wobei, Fotografien gab es ja auch schon. Es gab ja die Digitalkameras. Aber solche Sachen eben. Leute irgendwie, ja, ganz anders auf einen reagiert haben. Ich glaube, ich habe es auch gemerkt, als ich irgendwann in der Zwischenphase war, ich noch in der 12. Ich habe ja quasi dann abgebrochen. In der 12. Klasse war ich dann noch 2 Stunden im Biologieunterricht. Also die 12. hatte gerade frisch angefangen im September und habe dann gemerkt, ich bin nicht mehr dabei. Also mein Kopf ist ganz woanders. Ganz andere Sphäre.
Aber das war doch sicher hart für deine Eltern, dass du dann sagst, ich mache die Schule nicht fertig.
Ja, war es.
Wie hast du das mit denen besprochen, wo wir gerade vorhin gesprochen haben, wie relevant das für sie war?
Naja, ich glaube, dass meine Eltern sind ja nicht doof. Die checken ja früh. Und meine Eltern haben mich natürlich auch in dem, was ich wollte, immer supportet. Und die wussten auch, das haben sie mir erst im Nachhinein gesagt, sie wussten, als sie mich dann dahin gehen lassen haben, meine Mama hat mich ja auch hingefahren nach Stuttgart, sie hat gesagt, sie wusste, dass ich dann quasi nicht mehr nach Hause komme. Also sie hat das irgendwie gewusst.
Oh.
Ja.
Als Mama.
Ja, in dem Alter. Ich glaube, wenn es dann doch so schnell passiert, von heute auf morgen. Klar, man könnte jetzt sagen, gut, mit 19 hätte ich jetzt wahrscheinlich eh das Zuhause verlassen, wäre jetzt irgendwie vielleicht studieren gegangen oder. Aber man kann dann doch alles ein bisschen schneller.
Und es hat sich ja auch rentiert. Eure erste Single Shame ging ja sofort auf Platz 1.
Hat einen Download geknackt.
Und das erste Album ebenso. Und ihr wart dann wirklich damals überall und wart permanent in den Schlagzeilen.
Ja.
Was hast du, würdest du jetzt rückwirkend sagen, was hast du damals als Teenie noch am Musikbusiness am meisten unterschätzt? War es das Tempo, war es die Bewertungen oder auch die Einsamkeit, in die man dann gerät, nach wenn der Trubel, wenn der Applaus verhallt?
Das ja, definitiv. Also wenn es dann ruhig wird im Hotelzimmer. Wobei man natürlich auch Ruhephasen sehr weniger hatte und das hat auch ganz gut getan, mal irgendwie runterkommen zu können. Ich glaube, das Tempo, die Schnelligkeit. Also damit habe ich immer noch heute auch Schwierigkeiten, dass ich einfach merke, so schnell, wie die Dinge passiert sind, ich habe an manche Momente keine Erinnerung mehr. Das ist wie so ein, einfach so ausgelöscht in meinem Gehirn, wie so einfach nicht da, vorhanden. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, weder an die Menschen noch an den Moment, was da passiert ist, wo ich war. Verrückt, ja.
Jetzt stell mal vor, wenn du Mama wärst und deine 17-jährige Tochter würde das wollen und hätte den Wunsch, in dieses Business zu gehen, was würdest du dann denken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten jetzt letztens, also Sena und ich, wir haben ja einen gemeinsamen Podcast und wir haben auch immer alle 2 Wochen quasi geben wir unseren Leuten, die uns zuhören, die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und da gab es auch eine Mutter, die gefragt hat, was wir machen würden, weil ihre 14-jährige Tochter gerne zum Casting gehen möchte. Und naja, auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, Nein zu sagen, weil ich es ja selber gemacht habe. Auf der anderen Seite finde ich, in diesen 20 Jahren ist sehr viel passiert. Und klar, die Kids, die wachsen heute alle schon mit Handys auf und die sind viel schneller als wir, ja. Aber irgendwie hat man ja auch so als Eltern, glaube ich, so einen Beschützerinstinkt in sich. Und heute vielleicht sogar noch umso mehr. Ich habe so das Gefühl, so einfach mal, dass man alleine zur Schule gehen kann oder alleine irgendwie mal draußen spielt oder so, ist heute vielleicht sogar noch schwieriger irgendwie geworden, weil einfach alles so durchsichtig, so transparent, alle haben Handys und alles geht so online und man weiß nie, mit wem das Kind mit irgendwo schreibt. Also gerade, und ich weiß nicht, so in der Öffentlichkeit irgendwie, ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass mein Kind so sehr in dieser öffentlichen Blase steckt. Weil ich glaube, und davon bin ich schon überzeugt jetzt im Nachhinein, wo ich es erlebt habe, mit 14, auch wenn man auf der Bühne stehen will und das Talent hat, heißt es nicht, dass man weiß, was es heißt, was es mit sich bringt.
Talent ist das eine.
Genau. Ja. Aber wie man eben danach damit umgeht und auch mit diesem Hate online, ja. Du weißt auch nie.
Das gab es ja damals so noch nicht.
Nee.
Ja.
Also es gab so Foren. Ja. Also es gab sowas wie YouTube und Leute haben dann irgendwie irgendwo in irgendwelchen komischen Foren irgendwas da von sich gegeben. Und wenn man es wollte, hat man das natürlich lesen können. Aber das war nicht so connected. Jeder hatte so ein bisschen mehr so seine eigene Meinung. Man hat eine Zeitung gelesen, sich irgendwas angeguckt im Fernsehen oder im Radio angehört. Aber heute ist halt wirklich, jeder kann seinen Shit bei sich lassen, bei dir lassen, ja, auf deiner Seite. Und ich weiß nicht, ob man mit 14 das irgendwie erfahren muss, weiß ich nicht. Also ich bin da sehr geteilter Meinung, ja.
Ja, verstehe ich. Du warst bei der Band Monrose, darüber haben wir schon gesprochen. Eine Band, die in der großen Phase der Castingshows super erfolgreich wurde. Und dann, November 2010, erreichte uns, also als Konsumenten, uns als Zuschauerinnen und Zuschauer, plötzlich die Meldung, wir lösen die Band auf. Und eine richtige Begründung gab es eigentlich offiziell nie. Ja. Wann hast du eigentlich gemerkt, das ist jetzt vorbei mit Monrose, das geht nicht mehr so weiter?
Ich glaube, der erste Knackpunkt, den wir intern hatten, den wir dann aber irgendwie so ein bisschen so zur Seite gekehrt haben, war während dem zweiten Album. Wir haben ja nach dem ersten Album quasi 2 Alben auf 4 verlängert, vertraglich, und haben dann während dem zweiten Album, ja, gab es irgendwie mal den Punkt, dass Mandy solo gehen sollte mit unserer Firma, beziehungsweise die wollten mit ihr solo gehen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das könnte ja wirklich mal passieren. Wurde dann zur Seite gekehrt, weil es ja nicht passiert ist. Und dann Anfang 2010 war es dann irgendwann klar. Da haben wir gerade frisch das Album rausgebracht. Und ja, da war irgendwie klar, das wird wahrscheinlich das letzte Album sein, weil man intern natürlich auch schon gemerkt hat, dass dann eben dieses Angebot jetzt dann doch irgendwie umgesetzt werden könnte. Und dann wurden irgendwie so ein bisschen die Wege intern weiter eingeleitet. Ja.
Also jetzt muss man sich's mal verstehen. Ihr war ein Trio.
Ja.
Und wenn man zu dritt auf der Bühne steht und dann, also die Sena hat es ja auch in einer Talkshow erzählt schon, deine, mit der du auch den Podcast zusammen hast, die auch deine Bandkollegin war, dass die Plattenfirma sich Mandy eben als Jüngste rausgepickt hat und gesagt hat, auf dich setzen wir ganz besonders, du kannst Solokünstlerin werden. Das zerstört ja ein komplettes Gefüge.
Definitiv, ja.
Weil ihr ja ein Team seid. Der Team-Spirit ist ja weg.
Das ist halt, ja, dieses Business. Das ist diese Industrie, die halt einfach manchmal macht und nicht nachdenkt.
Ja, ihr seid ein Produkt.
Ja, definitiv. Also das eine ist ja das, dass sie daran Interesse haben. I get it. Am Ende des Tages wollen die ja Geld machen und was weiß ich was. Auf der anderen Seite verstehe ich es nicht, weil das war auf so einem highest peak, den wir hatten. Wir haben gerade Hot Summer rausgehauen. Das Ding ging um die Welt und dann kommt sowas. Check ich nicht. Also verstehe ich bis heute nicht. Und das Dritte ist halt, sobald du natürlich einmal so eine Thematik anreißt, ist es schwer, in dieser Band ein gemeinschaftliches Gefüge weiterhin zu führen. Ja.
Wie hat es sich angefühlt für dich?
Ein bisschen wie ein Verrat, nicht von Mandys Seite aus, um Gottes Willen. Sie konnte ja gar nichts dafür. Und selbst wenn sie es angenommen hätte, auch wenn ich es krass gefunden hätte, ich glaube, ich hätte es irgendwie verstanden, was ich ja im Nachhinein dann auch getan habe, quasi nach den 4 Jahren. Aber ja, ich fand es wie ein Verrat von unserer Plattenfirma, von unserer Firma generell. Fand es nicht cool, nee.
Und war für dich klar, dass für dich in dem Moment, wo Monrose aufhört, überhaupt die Popkarriere aufhört? Weil du hast ja dann, bitte korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, du hast dann dir einen neuen Job gesucht und zwar in der Gastro, in der Bäckerei. Das heißt, du hast einen ganz normalen Job gemacht, den man normalerweise so neben dem Studium als Mitzwanziger vielleicht macht.
Naja, also so ganz nicht. Ich habe eigentlich immer weitergemacht. Ich habe immer Musik gemacht. Ich habe auch 2012 bin ich dann nach Hamburg gezogen. Ich habe dort mein Soloalbum, den Song, den du vorhin gespielt hast von mir, der war ja auf meinem Soloalbum drauf und hatte dort auch einen kleinen Deal bei Membran damals. Und also ich habe eigentlich immer Musik gemacht, aber ich habe auch immer parallel dazu gearbeitet. Also was sich verändert hat, war halt so quasi das Volumen. Ja, also die große Bühne wurde eingetauscht so mit der kleinen Bühne. Die Aufmerksamkeit hat sich verändert, das Teamgefüge um mich herum hat sich geändert. Ich habe halt auf einmal alles eher alleine gemacht, vielleicht nur mit einer Person, mit einem Management um mich herum. Und alles super, super, super klein, super, super, super independent. Und damals war halt auch Social Media noch nicht so relevant wie heute. Das heißt, ich hatte halt nicht so viele Möglichkeiten, das Ding alleine powervoll nach außen zu tragen. Mhm. Und es hat mir immer irgendwie, ja, es hat mich immer gehemmt. Es hat mich nie wirklich unterstützt, irgendwie noch mehr machen zu können oder zeigen zu können, was ich kann. Einfach, weil ich diese Power nicht hatte nach außen hin. Und es gibt viele, die nach außen hin sagen, ja, Bahas Karriere ist irgendwie gefloppt und hat nicht funktioniert und so. Klar, es hat natürlich nicht in der Dimension wie bei Monrose je funktioniert, weil ich einfach auch nicht, und das darf man nicht vergessen, wir hatten ProSieben an unserer Seite, wir hatten Starwatch, wir hatten Tresor TV, wir hatten noch unsere Plattenfirma, nämlich Warner an unserer Seite. Das sind wirklich große, große, große Spieler in diesem Game.
Und es gab noch kein Streaming, es wurden noch Tonträger verkauft.
Genau, es wurden Tonträger, also ja, genau. Es gab dann irgendwann MP3, aber es wurden Tonträger verkauft und es hat sich alles sehr stark verändert. Und wie gesagt, von heute auf morgen eben von großem Team zu super, super kleinem Team, beziehungsweise Solo. Das war, glaube ich, so der rasanteste Schritt, den ich eigentlich gehen musste.
Du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, du wolltest immer Musik machen. Das war dir schon als Kind klar. Und du wolltest immer auf einer Bühne stehen. Mhm. Und das finde ich eine schöne Aussage, weil es geht dir schon immer darum, einfach auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und für eine Audience, also für ein Publikum zu spielen. Wie wichtig ist die Größe der Bühne?
Gar nicht.
Das sagst du jetzt, aber wie war das damals auch dein Gefühl? Oder hast du es auch gedacht, hast du auf die Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, Bahas Karriere?
Natürlich habe ich es gehört, die höre ich auch heute immer noch.
Ja?
Also Leute, die irgendwie 20 Jahre bzw. 15 Jahre nicht mitbekommen haben, was ich jetzt mache und dann auf einmal sagen so, ja, okay, aber hat ja nicht so richtig geklappt. Ja klar, du hast ja noch nichts mitbekommen. Also ich habe viel gemacht. Ich war 2017 bei Dance Dance Dance. Ich habe gemeinsam mit Sandy von den No Angels haben wir zusammen getanzt. Wir haben den 2. Platz gemacht. Ich habe ein Soloalbum rausgebracht. Ich habe jetzt seit 2024 bin ich komplett auf Deutsch gefahren und habe mindestens 1,5 Stunden, 2 Stunden Programm. Also ich habe unfassbar viele Singles, also eine EP rausgebracht. Dieses Jahr kommt mein Album, genau. Aber ich mache halt alles solo und ich mache es independent. Und das heißt, es hat natürlich eine viel kleinere Wirksamkeit und kleinere Kraft nach außen hin, sage ich jetzt mal so.
Und wir hören dich jetzt mit Hayata.
Ja,
Hayata. Auf Deutsch und Türkisch gesungen. Uzaklaşıyorum, zor geliyor, böyle yaşanamıyor, tatsız, böyle yaşanamıyor.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Baha Kizil, macht Musik ohne Label und Management.
Wir haben gerade ihren Song Hayata gehört. Das heißt Leben auf Türkisch. Und du denkst darüber in dem Lied nach, über Zugehörigkeit, über Herkunft, deine Familie und immer dieses Gefühl, das anscheinend diffus dabei ist, dass man irgendwie ein bisschen anders ist. Mhm. Habe ich das richtig übersetzt quasi?
Ja.
Fühlst du das auch so?
Ja, immer wieder. Also jetzt auch gerade mit unserer aktuellen Regierung natürlich. Ich meine, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich würde oft sagen, ich bin fast mehr deutsch als türkisch. Aber man sieht es mir natürlich an und das ist ja auch schön. Ich liebe es, wo ich herkomme, wo meine Eltern, meine Großeltern herkommen, die Geschichte dazu. Aber ich merke halt einfach immer wieder so, wenn natürlich auch so Stadtbilddebatten irgendwie auftauchen, dass am Ende des Tages, was ist wenn? Ne? Also was ist, wenn es irgendwann vielleicht, ja, mal nicht mehr so passen sollte, wenn ich hier nicht mehr so sehr reinpasse. Und man merkt schon immer, dass das am Ende des Tages, egal wie sehr man sich irgendwie, ja, bemüht, einfach irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein, dass man am Ende des Tages dann doch manchmal merkt, dass es im Falle des Falles nicht reichen würde wahrscheinlich.
Das ist ja was ich schwer nachvollziehen kann, weil ich bin ja aus Versehen irgendwie so geboren worden mit zwei aus Nord- und mit einer nordrhein-westfälischen Mutter und einem heimatvertriebenen Vater. Aber ich musste mir darüber irgendwie nie Gedanken machen. Du bist Deutsche. Ich meine, du bist hier geboren und deine Mama war auch schon als Kind hier und der Papa. Aber was jetzt, welche Rolle spielt jetzt die Türkei, wo ja auch eine schwierige Regierung, weiß Gott, an der Macht ist?
Ja.
Was bedeutet dir dieses Land deiner Großeltern? Welche Rolle spielt das für dich?
Naja, meine Oma ist halt damals alleine als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen.
Wie mutig.
Ja, super mutig. Vor allem damals.
Ja.
Also in einer Zeit, in der man ja fast denken würde, dass Frauen noch weniger zu sagen hatten. Ja, dass Frauen eher die Rolle einer Mutter annehmen sollten. Und sie hat damals ihren Mann und ihre Kinder in Istanbul gelassen, einfach mit der Hoffnung, sich hier was aufbauen zu können, um wieder zurückzugehen. Ja, mutig zu sein für mehr, für die Familie. Irgendwie, es verbindet mich mit Stolz, also die Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern, wo sie herkommen. Auch das, wie viel meine Eltern immer gearbeitet haben. Ich meine, das ist eine Arbeitergeneration. Also gerade mein Vater, ich erinnere mich, wie er irgendwie drei Jobs gleichzeitig hatte.
Ja, und wir reden heute über Work-Life-Balance und Maybe-Days.
Ja, aber ich verstehe es halt auch, ne, weil Zeiten verändern sich und ich verstehe halt beide Seiten. Ich verstehe sowohl die Seite meiner Eltern und meiner Großeltern, die halt nichts kennen außer arbeiten. Und ich verstehe aber auch, warum die jungen Leute heutzutage sagen, naja, warum? Ich kann mir irgendwann eh nicht von der Rente leben. Ich sehe es ja bei meiner Omi, die geht jetzt irgendwie Pfand sammeln und so weiter und so fort. Ich kann mir irgendwie kein Eigentum mehr leisten. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Ich kann von meinem Gehalt nicht leben. Ja, ich habe studiert, kriege keinen Platz. So Dinge. Und ich verstehe das. Generell, das Problem ist halt einfach, wir haben viele Probleme hier und die müssen wir halt Step by Step angehen. Und es bringt nichts zu sagen, glaube ich. Ja, früher war es besser und heute ist es schlechter. Es ist einfach nur, es hat sich halt vieles verändert. Und,
ja, es hat sich unglaublich viel verschoben.
Und die junge Generation, genau, es hat sich viel verschoben, es hat sich viel verändert. Vieles ist teurer geworden, aber irgendwie die Löhne bleiben doch dann irgendwie angepasst, irgendwie gleich. Ja, und die junge Generation sind einfach auch schlauer vielleicht. Ja, sagen halt, okay, wir möchten einfach gerne ein bisschen mehr für diese Welt. Wir möchten ein bisschen mehr von unserem Leben und nicht einfach nur immer arbeiten, lange arbeiten, aber nichts haben zu können.
Ja, was wir jetzt komplett unterschlagen haben, das ist mir gerade eingefallen, dass du ja dein Abitur da noch gemacht hast.
Ja, ich habe es nachgeholt.
Also wir hatten, waren nur an dem Punkt Monroe's vorbei und dann hat es ein bisschen in der Bäckerei auch noch gearbeitet. Du hast dein Abi gemacht.
Ich habe mein Abi nachgeholt.
Bist du wieder an die Schule gegangen oder war das dann so Abendschule?
Es war eine Abendschule. Aber also eine Abendschule wie eine normale Schule, nur mal halt mit erwachsenen Personen.
Wie ist es, habe ich mich immer gefragt, wie ist es, wenn man da nochmal, also wenn du in diesem Schulzirkus drin bist, dann bist du ja... Das geht ja irgendwie. Du bist in diesem Tempo, in diesem Wasser. Ja. Wenn man da jetzt wieder einsteigt, da hat man ja schon die ganze Menge vergessen.
Ja, man hat eine ganze Menge vergessen, aber ich finde, man wird entspannter. Also ich erinnere mich daran mit 15, 16, 17, wenn man Klausuren hatte, was für ein Druck das immer mit sich gebracht hat. Du musst es irgendwie, du musst leisten, du darfst nicht durchfallen, du musst irgendwie, soll nicht schlechter als das sein und du musst viel lernen, damit du irgendwie was Gutes schreibst. Und ich hatte das Gefühl, mit 25, 26 nochmal zur Schule zu gehen, ich war einfach reifer, ich war gelassener im Kopf. Viele Dinge konnte ich auch viel einfacher herleiten. Klar, Mathematik war immer noch ein Scheißthema, aber so andere Dinge, ja? Also andere Dinge wie Politik, keine Ahnung, Erdkunde. Man hat einfach vieles schon gesehen, man hat Dinge mehr gelesen, man hat Dinge besser verstanden. Und man musste es nicht mehr auswendig lernen, sondern man hat es irgendwie dann auch eher fürs Leben verstanden. Deswegen war es einfacher, hatte ich das Gefühl.
Was waren das für Leute, die da mit dir saßen in der Abendschule? Was hast du da mitgenommen?
Total durchmischt. Also wir hatten eine, ich glaube, sie war so um die 60. 20-jährige Frau, die halt gesagt hat, meine Kinder sind aus dem Haus, alles gut geschafft und ich möchte jetzt nochmal was für mich machen, einfach so. Und die ist dann zur Schule gegangen, hat ihr Abitur nochmal nachgeholt. Ich hatte Leute, die in meinem Alter waren, Leute, die irgendwo auch Hauptschule und dann Realschule nachgeholt haben, mittlere Reife und dann irgendwie quasi ihr Abi nachholen wollten. Leute, die nach Deutschland gekommen sind und richtig gutes Deutsch gesprochen haben, um quasi sich mehr hier aufbauen zu können. Total unterschiedlich.
Also und hast du auch Fans da gehabt, die dich gekannt haben von Monroes?
Ja, es waren nicht so richtig Fans, aber es war schon, es gab viele, ja. Es hat sich schnell rumgesprochen in der Schule, dass ich die bin, ja.
Und war das unangenehm oder?
Nee, es war schön und es ist ja auch so, je älter man wird und alles so ein bisschen dann ruhiger wird in den Gewässern, dann wird auch die Haltung immer so ein bisschen entspannter. Also wenn ich jetzt heute Leuten begegne, die Frauen, die einfach dann in meinem Alter sind, die dann sagen, hey, ich war früher total der Fan und das hat mein Leben irgendwie bereichert oder jeder Donnerstagabend war irgendwie was Besonderes, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter habe ich das geguckt und die das dann jetzt irgendwie ihren Kindern zeigen oder so. Ja, das war einfach eine andere Zeit und das ist irgendwie, ja, besonders, es ist schön und es ist entspannt.
Also du bereust diesen Teil deines Lebens nicht?
Nein, gar nicht.
Aha. Du hast dann ja auch noch studiert.
Ja,
ja, das,
ja ich habe studiert.
Du hast dann studiert Richtung Marketing.
Ja, Marketingkommunikation.
Warum hast du Marketingkommunikation gewählt?
Warum? Ich habe lange überlegt, nach Hamburg zu gehen, weil es dort, also ich bin sehr kreativ gepolter Mensch. Und ich wollte jetzt aber auch irgendwie nicht nochmal so eine Art Handwerk oder so lernen in dem Fall. Und dachte, okay, irgendwas irgendwie, wo ich so meine Talente noch einsetzen kann. Und ich kann ganz gut um die Ecke denken. Ich bin sehr kreativ. Also gerade, wenn es um Videokonzeption geht, um Storytelling und so weiter und so fort. Da bin ich eigentlich sehr gut drin. Also ich wäre eigentlich eine perfekte Assistentin, sage ich mal so.
Für dich selbst auch.
Für mich selbst bin ich es sowieso, genau. Und wollte irgendwie erst nach Hamburg gehen an eine Schule, wo man Art Director quasi werden kann. Also man macht eine Art Ausbildung zum Art Director. Und habe mich dann aber kurzfristig dann doch umentschieden, als mir die Schule nicht so gefallen hat. Mhm. Bin dann hier in Berlin nochmal und habe mir die angeguckt und bin dann damals die Designakademie hier am Moritzplatz in Berlin. Und bin dann dahin und habe dann dort Marketingkommunikation studiert.
Was bringt dir das jetzt?
Naja, was bringt mir das jetzt? Also Marketingkommunikation ist ja komplett das Thema Werbung, umfasst alles, was Werbung beinhaltet, sowohl klassische Medien als auch eben die neuen. Und naja, Storytelling Aufbau lernen, eine Kampagne aufzubauen. Also wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich natürlich in diesem Bereich auch arbeiten, habe ich ja auch schon. Mhm. Und ja, und auch für meine Musiksachen bringt mir das eigentlich relativ viel. Also wirklich strategischer zu denken, Social-Media-Kampagnen auszuarbeiten für mich. Eigentlich relativ viel.
Ja, bist breit aufgestellt damit, ja.
Ich denke, zu lernen bringt immer was.
Egal was, es ist tatsächlich so. Es ist immer eine Bereicherung. Ja. Damit ich das verstehe, welche Rollen, die vorher aufgeteilt waren beim großen Label, was machst du jetzt eigentlich alles selber? Managerin, PR-Frau, Bookerin, Art-Direktorin.
Ja, also ich mache auch meine ganze Akquise selbst natürlich. Viele meiner Videos drehen, also Social Media natürlich, Social Media Managerin. Also all das, was das natürlich mit sich bringt. Ich produziere jetzt meine Songs nicht selber. Ich habe ganz tolle Leute, mit denen ich das mache. Und habe auch viele Musiker, mit denen ich zusammenarbeite. Aber alles andere drumherum mache ich ja.
Du hast gesagt, Bühne und ist eigentlich nur 5-10%. Der Rest ist wirklich PR-Logistik.
Ja.
Was ist denn die unterschätzteste Arbeit, die niemand sieht?
Naja, dieses ganze Social-Media-Ding. Also ich könnte, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit hätte, von morgens bis abends nur meine Sachen auf Social-Media promoten und hätte genug zu tun.
Mhm.
Das heißt, Videos drehen, schneiden, kommentieren, andere Leute anschreiben, Akquise starten, überall woanders kommentieren, damit ich mehr Follower bekomme und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist unterschätzt, wie viel Arbeit das wirklich mit sich bringt.
Mhm. Ja. Du hast jetzt eine neue Platte, die kommt jetzt im Juni raus, mit diversen Singles vorab. Du sagst, Social Media macht deine Unabhängigkeit möglich. Ja. Aber dafür ist, wie du es gerade gesagt hast, du machst gern Musik, du stehst gern auf der Bühne. In Wahrheit ist aber diese Dauerpräsenz online halt das Thema. Wo ziehst du für dich die Grenze, dass du die Künstlerin bist und dann diese Content-Maschinerie, die man bedienen muss?
Sehr schwierig, die Grenze. Also ich verzichte oft auf die Musik, um die Musik vorantreiben zu können durch Social Media. Es ist leider so hart, es klingt. Ich habe viele meiner Musikerkolleginnen und ich sage jetzt ganz also beziehe jetzt ganz besonders Augenmerk auf Independent-KünstlerInnen, weil da sehe ich mich auch wenn Leute mich natürlich früher von Monos kennen, kennen sie meine Musik von heute nicht. Und das, was ich jetzt heute mache, meine deutschsprachige Solomusik, ist komplett independent. Also ich würde mal fast sagen, ich bin irgendwie wie viele, die gerade neu starten, genau da. Ja, das heißt, Social Media ist mein einziges Sprachrohr, das ich habe, und das benutze ich auch. Das heißt, es steht gerade nicht an erster Stelle, irgendwie noch Klavier zu lernen, was ich gerne machen würde, oder irgendwie lieber noch in irgendeinen Tanzkurs zu gehen, um mehr Performance aufbauen zu können, was ich gerne machen würde, sondern ich spezialisiere mich viel mehr auf Social Media, weil es eben das Einzige ist, was ich habe, das einzige Tool, um nach außen hin Leute erreichen zu können. Und man merkt einfach, es bringt so viel, weil Leute sind einfach nur noch online.
Ja.
Ja.
Ja. Wenn du jetzt mal schaust auf dein Leben und jetzt nehmen wir mal wirklich diese Verletzung, die ihr da erlitten habt, du und die Senna, nach diesem Bruch und diesem Vertrauensbruch eben von der Plattenfirma, dass sie eine von euch, die Mandy rausgepickt haben, gesagt haben, auf die setzen wir jetzt, die finden wir irgendwie noch vermarktbarer. Ja. Und als du dann in der Bäckerei gestanden bist, in der Gastro, was hast du da über Leistung gelernt? Was bedeutet dir das Konzept?
Naja, ich finde, Leistung geht auch immer so ein bisschen mit Demut und Bodenständigkeit einher, finde ich. Also da komme ich her. Also meine Eltern haben mich, du hast mich ganz am Anfang gefragt, was ich von meinen Eltern so gelernt habe. Und bodenständig zu sein, definitiv. Also immer nicht zu vergessen, wo ich herkomme. Egal, wie groß und wie erfolgreich ich je war, auf welcher großen Bühne, mit welchen Leuten ich zusammengearbeitet habe. Das ist am Ende des Tages nichts wert, wenn ich meinen eigenen Charakter verliere. Und
was hast du über Erfolg für dich verstanden?
Naja, dass Erfolg kommt und geht. Mhm. Also Erfolg ist nichts, was bleibt. Und Erfolg ist sehr unterschiedlich messbar. Für den einen ist Erfolg der große Job. Für den anderen ist Erfolg das Haus. Irgendwas Materielles, was er zeigen kann. Für den anderen ist Erfolg, Ruhe zu finden, runterzukommen, mehr Me-Time zu haben, Work-Life-Balance, was auch immer. Ja. Erfolg ist sehr unterschiedlich messbar, je nachdem, wen du fragst.
Und was ist es für dich? Du kannst ja auch sagen, für mich wäre Erfolg, wenn ich jetzt endlich die Möglichkeit hätte, mehr Klavier zu spielen, Klavierspielen zu lernen und noch an meinen, mehr zu tanzen wieder.
Ich sehe vieles, was ich mache, als Erfolg tatsächlich. Also nicht nur 4 Jahre High-End erfolgreich mit Monos zu sein, sondern all das, was ich im Nachhinein, deswegen du hast mich vorhin ja gefragt, wann ich am meisten gelernt habe. Und ich würde fast behaupten, nicht während der Zeit mit Monroe, sondern erst danach zu wissen, es nicht mehr zu haben. Und all das, was ich dort gelernt habe, neu anders anzuwenden, mit gewissen Strapazen und Schwierigkeiten alleine umgehen zu müssen. Da habe ich eigentlich am meisten gelernt. Und ich bin ein Gastarbeiterkind oder Kind Gastarbeiter in dritter Generation und ich bin ein Kind von Gastro-Eltern. Also für mich ist die Gastro ein Zuhause. Es war nie schwierig für mich, irgendwie zurückzustufen und in der Gastro zu arbeiten. Es war für mich eigentlich keine Zurückstufung. Es war immer eher ein, hey, Bar, sei bodenständig. Am Ende des Tages, jeder Mensch muss arbeiten gehen. Es ist scheißegal, wer du bist und völlig egal, wie viele Leute dich gekannt haben. Weil am Ende des Tages muss ich auch meine Miete bezahlen, wie jeder andere Mensch auch. Deswegen ist es für mich, keine Erfolglosigkeit. Auch das war für mich ein Erfolg, darüber zu stehen und zu sagen, hey, ich gehe mit den Veränderungen und ich bin cool damit.
Mhm. Ja. Was denkst du über Schadenfreude? Hast du das erlebt?
Boah, Schadenfreude sieht man ja selten. Ich glaube, man weiß, dass es die gibt. Ich sehe es manchmal online, dass Leute sagen, ja, beschwer dich doch nicht so nach dem Motto, du hast es doch selbst gewollt. So. Mhm. Aber ja, so direkt nicht so wirklich viel erlebt tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten.
Wenn du jetzt die Anfrage bekämst, hey, wir machen eine Castingshow, würdest du mitmachen? Nochmal?
Nochmal, nee.
Für so ein Bandprojekt?
Nee.
Warum?
Naja, ich hatte das halt schon. Also nicht, weil ich nicht Dinge nochmal machen würde. Mir macht das Solo-Ding einfach auch zu viel Spaß. Also ich merke halt einfach Dinge, dass ich jetzt irgendwie meine eigenen Konzerte organisiere, auch wenn die super klein sind. Es ist völlig klar, ne? Das ist nicht dimensional messbar mit dem, was ich mit Monos hatte. Völlig. Aber ich fange von vornherein an und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert mache und dann irgendwie vielleicht nur 100 Leute kommen und diese 100 sind gekommen wegen mir.
Was heißt das nur?
Ja, klar. Aber wenn ich mir jetzt natürlich angucke, wie viele Leute wir früher gezogen haben oder wie viele Leute vielleicht bei anderen KünstlerInnen kommen, man guckt ja auch natürlich immer, was machen andere und wie gehen sie diese Wege an und so weiter und so fort. Das sehe ich natürlich schon. Aber das ist halt so viel wert und so viel mehr wert, als jetzt irgendwie diesen Weg nochmal zu gehen von vorne. Also ich mag es, bei null anzufangen, aber den Weg anders zu gehen. Und das ist für mich okay gerade.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt auf die bevorstehenden Konzerte zum neuen Album schaust und auf das Jahr 2026, das noch vor uns liegt jetzt, was soll das Publikum mit dir fühlen, wenn du auf der Bühne stehst?
Also ich mache ja vermehrt Songs mit Haltung. Wobei jetzt mein jetziges Album ist ein Konzeptalbum, es geht komplett nur um Liebe. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute irgendwie emotionalisiert und empowered aus meiner Show rausgehen. Ich glaube, das ist auch das größte Feedback, was ich bisher immer bekommen habe.
Und was lässt dich gerade von Liebe singen?
Ich habe 7 Songs auf diesem Album und habe eigentlich jede Liebesphase drin. Also jede, die ich so schon erlebt habe und viele da draußen wahrscheinlich auch. Also von der träumerischen rosarote Brille-Liebe bis hin zur toxischen, zerstörerischen Liebe oder auch die Gleichgültigkeit, die am Ende dann kommt, wenn dann der Partner einem irgendwie dann doch völlig egal geworden ist oder vielleicht nur hasserfüllte Liebe, ist alles drin.
Mhm. Und deine Liebe holt dich heute ab?
Ja.
Die Liebe wartet unten im Auto, um dich nach Hause zu fahren. Das ist eigentlich ziemlich schön.
Ja, definitiv.
Hast du gut gewählt.
Ja, ich habe einen tollen Partner an meiner Seite, das stimmt.
Das ist schön. Vielen herzlichen Dank, Baha Kizil.
Dankeschön.